I'm Anna Boden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Ja, hallo, da sind wir wieder.
Guten Abend oder wann immer ihr das hört.
Oder guten Morgen, auf Wiedersehen. wir sitzen hier mal wieder, weil wir uns unheimlich gerne über einen Film austauschen wollen würden, den wir gesehen haben. Und zwar geht es heute um Ocean's 11, ein Teil einer, naja, man kann sagen, Trilogie, die wir uns angeschaut haben. Dazu gibt es zwei Audiokommentare, diesmal sogar, über die wir dann nochmal reden möchten. Würden aber so wie immer erstmal anfangen, kurz den Inhalt zusammenzufassen. Oder Janina, möchtest du noch was anderes sagen?
Nein, wir können gerne anfangen.
Der Film.
Der Film, Ocean's 11, ist ein sehr schöner und amüsanter, unterhaltsamer Film. Und zwar geht es darum, dass ein Casino ausgeraubt werden soll. Ein Heist-Movie, wo es auch viel darum geht, wie sowas gemacht wird. Und die Spannung natürlich da drin besteht, den Aufbau und der Abfolge sozusagen, dieser ganz vielen verschiedenen Schritte nachzukommen. Aber fangen wir mal so an. Es geht, fängt an mit einem Mann, der in einem Gefängnis ist und gefragt wird, quasi kurz vor der Entlassung steht und auch gefragt wird, was er denn dann so vorhat, wenn er rauskommt und ob er quasi rückfällig wird oder nicht. Und das ist so eine kleine lustige Szene, wo George Clooney, der nämlich den Danny Ocean spielt, sozusagen alleine da sitzt und man nur ihn sieht, während er antwortet. Also auf jeden Fall kommt er dann aus dem Gefängnis raus, der Danny, und geht in ein Casino, trifft dort einen Blackjack-Dealer, den er anscheinend kennt, also spricht mit ihm und trifft sich mit ihm dann nachher an der Bar. Der reden sie über jemand anderen und da wird gesagt, ja, der bringt jetzt irgendwelchen Schauspielern bei, wie man Karten spielt, und letztendlich baut sich das so nach und nach auf, dass Danny dann zu diesem Menschen geht, nämlich dem Rusty, gespielt von
Brad Pitt.
Von Brad Pitt. Und mit dem Rusty zusammen, also in einer lustigen Szene, wo dann irgendwelche jungen Menschen versuchen, Poker zu spielen und das überhaupt nicht können. Aber auf jeden Fall, Danny und Rusty kennen sich von früher und planen dann quasi die erste Hälfte des Films gemeinsam, wie sie dieses Casino ausrauben können. Letztendlich brauchen sie dafür einen Finanzier, einen reichen Menschen, der anscheinend auch mal schon mal ein Casino besessen hat, den sie auch von früher kennen, und nach baut sich das auf. Also ein paar Menschen kennen sie, ein paar suchen sie neu, und letztendlich sammeln sie um sich herum noch einige Menschen ein. Insgesamt sind sie dann 11, also Ocean 11. Das ist Danny, Rusty und Ruben, der Finanzier. Von den anderen sage ich jetzt nicht die Namen. Das ist aber noch jemand, eben der Dealer beim Blackjack. Jemand, der quasi im Casino ist. Dann suchen sie zwei Fahrer. Das sind zwei Brüder, die sich immer kabbeln. Dann gibt es noch einen Schlangenmenschen, den sie brauchen. Einen Taschendieb, einen Sprengstoffspezialisten, einen Computerspezialisten und einen älteren Mann, der quasi Dinge als reicher Geschäftsmann auftreten kann. Genau, das ist sozusagen die Besatzung. Die treffen sich dann alle in Las Vegas und wollen einen der reichsten oder der wichtigsten Casinobesitzer ausrauben, der nämlich in seinem Hotel im Untergeschoss einen Tresorraum hat, in dem von drei Casinos das Geld gelagert wird. Und letztendlich geht es dann darum, an einem besonderen Tag, wo ein Boxkampf stattfindet und wo besonders viel Geld im Tresor ist, nämlich über 160 Millionen Dollar, dass an diesem Tag dieser Tresorraum, der eigentlich nicht auszurauben ist, quasi gesprengt wird. Sehr spannend erzählt, sehr unterhaltsam. Den zuzuschauen beim Planen und beim Austüfteln und bei den Problemen, die sich unweigerlich ergeben.
Vielleicht auf jeden Fall.
Matt Damon spielt quasi eine Supportive Role. Der ist sozusagen einer der Taschendieb. Bei den anderen kann Andrea vielleicht nachher noch kurz was zu sagen. So ab der Hälfte des Films taucht dann dieser Casino-Besitzer auf. Im Bild auch tatsächlich, von dem immer die Rede ist. Der ist besonders skrupellos, der ist besonders hartnäckig im Verfolgen seiner Feinde. Wenn man ihm irgendwie in die Quere kommt, hat man nichts zu lachen. Das ist sozusagen die Grundaussage. Und dann gibt es da noch eine schöne Freundin von diesem Casino-Besitzer. Und Rusty steht mit, wie heißt der Charakter von Matt Damon?
Heißt Linus,
Linus. Linus steht mit Linus im Casino und die unterhalten sich, dass dann auch noch dass da auch noch eine Freundin gibt. Und Rusty dreht sich um und erblickt Tess, Julia Roberts, gespielt von Julia Roberts.
Genau.
Und dreht sich nur um und denkt, oh Scheiße. Das ist nämlich die Ex-Frau von Danny Ocean, der das Ganze eingefädelt hat. Und dann gibt es so einen kleinen Krach und dann ist nicht so ganz klar, geht es jetzt um die Frau oder geht es um den Raub oder geht es um beides. Also sehr schön gemacht. Letztendlich viele Montageschnitte, wo es so eins ins andere übergeht, wo man dann Wege durchs Casino verfolgt und alles so mal mitkriegt, wie die Vorbereitungen laufen. Und an dem Tag der Tage geht es dann auch tatsächlich los. Und ja, sollen wir das Ende verraten?
Naja, ich glaube, wir können hier spoilern, genau.
Haben ja eh alle gesehen. Letztendlich rauben sie diesen Tresorraum sehr clever aus, indem sie was vortäuschen, nämlich den ersten Raub quasi oder das Sprengen des Tresors irgendwie zeigen und sagen, dass dort schon Menschen unten drin sitzen, die dann das Geld in den Fahrstuhl legen und dann soll das Geld weggefahren werden. Und es ist alles ganz dramatisch und das ist aber eigentlich nur vorgetäuscht mit einem ferngesteuerten Wagen. Da ist das Geld gar nicht drin und letztendlich sind die nämlich das SWAT-Team, was dann zur Hilfe gerufen wird. Und damit tragen sie das Geld nach draußen und es kommt keiner wirklich zu Schaden. Und sie sind sehr clever und kommen damit zumindest raus und durch. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr lustige Szene und schön gemacht. Genau. Und am Ende gewinnt Danny seine Freundin quasi darüber zurück, dass er sich mit dem Casino-Besitzer auf dem Hotelflur unterhält und sagt, nehmen wir mal an, ich wüsste tatsächlich, wie ich dir dein Geld zurückgeben kann. Würdest du dann deine Freundin dafür aufgeben? Und dann sagt er ja, quasi der Bösewicht.
Terry Benedict heißt er,
sagt ja. Und Tess kriegt es quasi über ein Hotelmonitor, über eine Hotelkamera mit und verlässt ihn dann und entschließt sich dann irgendwie doch wieder ihrem Ex-Mann gut zu sein und auf ihn zu warten. Und die letzte Szene endet dann damit, dass er tatsächlich wieder, also er hat ja natürlich gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, weil er den Staat verlassen hat und keine Ahnung, was ihm dann noch vorgeworfen wurde. Auf jeden Fall saß er dann noch mal 3 bis 6 Monate im Gefängnis und kommt dann da raus. Und im Gegensatz, es ist eine sehr ähnliche Szene wie am Anfang, aber es wartet Rusty am Ausgang auf ihn. Und seine Ex-Frau wartet auch im Auto auf ihn und dann fahren sie zu dritt, nicht ganz in den Sonnenuntergang, aber fahren sie weg.
Verfolgt noch von 2
Handlangern,
genau, von Terry Benedict.
Genau, so ein bisschen ein offenes Ende, aber das war der schnelle Ritt durch den Film.
Sehr gut, trotzdem ganz ausführlich, prima. Fanden ihn beide, glaube ich, ganz toll, ne? Also wir haben uns beide sehr gut amüsiert, schon lange nicht mehr auf eine trotzdem intelligente Art und Weise unterhalten gefühlt, auch wenn wir beide den Film ja schon mal gesehen haben, aber ist dann doch schon ein bisschen her. Der kam dann ja auch schon vor einiger Zeit raus, um nicht zu sagen, vor Janina jetzt nicht erschrocken sein, vor 20 Jahren.
Nein. Ja. Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. Nein, es ist sehr schön, ihnen allen zuzuschauen.
Ja.
Bei ihren Rollen. Und das ist auch ganz schön gemacht, dass jeder so ein bisschen seine Szene hat und man die einzelnen Leute gut nachverfolgen kann.
Genau. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, zum Schluss kommt niemand zu Schaden. Das ist auch so ein ganz typisches Merkmal von diesen Heist-Movies. Im Amerikanischen sagt man auch manchmal Caper-Movies dazu. Also Caper steht wohl für Gauner. Das sind dann so immer solche Geschichten, die meistens als Kriminalkomödien gedacht sind und dort eben letztlich dann als Geschichte dann diese ausgedachten Überfälle oder Diebstähle passieren. Und dann sind halt anders als normalerweise in den meisten Kriminalfilmen die Täter da die Sympathieträger, ne? Und die sympathischen Menschen, ja. die Betrogenen sind dann oft die eigentlichen Bösewichte. Ein ganz großer Klassiker in dem Genre ist der große Eisenbahnraub von 1903. Da gab es mal einen Film. Und Asphaltdschungel 1950 zählt auch dazu den Klassikern. Aber wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann ist eigentlich ein Film, der immer wieder über den Weg läuft. Und Janina, den müssen wir uns auch nochmal zusammen angucken irgendwann. Das ist der Film Heat von Michael Mann mit Al Pacino und Robert De Niro. Der wird auch von vielen als einer der besten Filme überhaupt bezeichnet. Ich habe den schon mal gesehen, ist aber auch schon so lange her. Möchte ich gerne nochmal reingucken. Genau, aber der Film, den wir jetzt geguckt haben, die Ocean's 11, denselben Film gab es tatsächlich auch schon mal, nämlich 1960. Da hieß er auch Ocean's 11 in Deutsch. Hast du es dir gemerkt?
Nein, ich habe es gleich ganz schnell vergessen, den schrecklichen deutschen Titel. Ja,
Frankie und seine Spießgesellen, ja. Glaube ich, oder so. Also ganz, ganz schlimm. Und Frankie natürlich deshalb, er muss unbedingt unterbringen, dass er Frank Sinatra damit spielt. Ja. Das berühmte Rat Pack, also mit Dean Martin und Sammy Davis Jr. Und da spielt der Frank Sinatra den Danny Ocean. Mhm. Und auch dort werden Casinos ausgeraubt. Also so die Rahmenhandlung ist sehr ähnlich. Ich würde aber empfehlen, wenn ihr die beiden noch nicht gesehen haben solltet, guckt euch zuerst den alten an. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn man sich den neuen zuerst angeschaut hat, ist es, glaube ich, doch eher etwas enttäuschend, sich dann schon den alten Film anzuschauen. Weil er denn doch mittlerweile so ein bisschen langsam inszeniert ist und einfach anders erzählt wird. Okay, also das zu dem Thema Heist-Movie ganz kurz. Janina hat es ja gerade schon angedroht. Ich würde noch mal kurz was zu der einen oder anderen Person erzählen. Ich versuche mich da jetzt nicht zu wiederholen. In der einen oder anderen Folge haben wir schon ein bisschen auch schon was erzählt zu dem einen oder anderen Schauspieler. Deshalb, ich habe mir mal so ein paar rausgepickt, zu denen ich kurz ein bisschen was erzählen wollte. Ich fange mal mit dem Don Cheadle an. Der spielt den Basher, also der Sprengstoffmeister. Der ist tatsächlich uncredited, also das heißt, der wird im Abspann gar nicht aufgeführt. Ursache dafür ist, dass Don Cheadle sich mit Steven Soderbergh oder mit dem Produzenten einigen konnte, an welcher Stelle er im Abspann auftauchen sollte. Er war nämlich der Meinung, er müsste eigentlich auch oben mit den drei Heads aufgeführt werden. Da waren die Filmemacher nicht dieser Meinung und dann meinte er, dann will er da gar nicht auftauchen. Das war wohl tatsächlich der Grund. Ich fand es echt irre oder verwirrend, weil er wirklich eine relativ große Rolle spielt, dass er dann nicht in den Credits zum Schluss auftaucht. Don Cheadle kann man schon kennen, wenn man sich, also der Film ist ja 2001 rausgekommen, der spielte in den 90er Jahren schon zum Beispiel in einer Serie mit, die war recht bekannt, Picket Fences. Dann hat er bei Traffic von Steven Soderbergh auch mitgemacht, eine große Rolle gespielt und ist mittlerweile als War Machine im Marvel-Universum öfter unterwegs in den Filmen des Marvel-Universums. Da kann man ihn auch kennen. Andy Garcia spielt den Terry Benedict, also den Bösen oder das Ziel der Gauner in unserem Film. Und der hat tatsächlich auch schon mal einen halbwegigen Hit in den US-Charts gelandet. Mhm. Und zwar zusammen mit Cher hat er Fernando von ABBA gesungen. Okay. Mhm. Und zwar gibt natürlich auch wieder da letztlich einen Filmgrund. Er hat in dem Film Mamma Mia, im zweiten Mamma Mia hat er mitgemacht. Und tatsächlich ist das offensichtlich dann auch als Single ausgekoppelt worden und hat deshalb tatsächlich einen gewissen Chart-Erfolg gefeiert. Eigentlich in Havanna geboren und was ich total irre finde, also ich muss zugeben, ich habe mich da mit Andy Garcia nicht so auseinandergesetzt im Vorfeld. Er ist tatsächlich der Teil eines siamesischen Zwillingspaars. Oh. Das heißt, der andere Teil wurde quasi von ihm aboperiert. Er war deutlich kleiner. Den gibt es eben nicht mehr. Andy Garcia hat eben überlebt. Genau, vielleicht noch, wo ich das ist ja vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn es um seine Filmerfahrung geht, aber wo man ihn auch kennen kann, ist Die Unbestechlichen. Auch ein großer Film. Und Der Pate Teil 3, da hat er auch eine ziemlich große Hauptrolle. Es gibt natürlich noch tausend andere. Das gilt für alle Schauspieler, die ich vorstelle. Ich erzähle nicht immer das volle Schaffen auf, weil das ist bei vielen Schauspielern, das ist einfach irre. Es gibt teilweise, ja, was ich über 100 Einträge. Und deshalb picke ich mir die Sachen raus, die ich ganz spannend finde. George Clooney spielt den Danny Ocean. Ich würde sagen, sozusagen die Hauptrolle im Film. Da fand ich es ganz interessant, habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gelesen, dass Steven Soderbergh tatsächlich sich bei der deutschen Synchronisation eingemischt hat. Mhm. Die klassische Stimme von George Clooney, nämlich Detlef Bierstedt, nicht haben wollte. Und dann gab es ein richtiges Casting für den George Clooney, also für die deutsche Stimme des George Clooney. Und das wurde dann Martin Umbach. Ich habe jetzt für George Clooney gar nichts groß rausgesucht. Ich meine, so richtig bekannt wurde er mit Emergency Room. Aber ich glaube, wir haben für Solaris ja auch schon über ihn gesprochen und da habe ich schon ein bisschen was erzählt. Deshalb würde ich mir das sparen. Interessant ist diese Figur des Amazing Yen, also dieses Schlangenakrobaten, des chinesischstämmigen Schlangenkünstlers. Der wird gespielt von Xiaobo Jin. Das ist tatsächlich ein Artist. Also kein Artist, sondern ein Artist.
Zirkusartist oder wie auch
immer. Tatsächlich ein richtiger Zirkusartist, genau. Und da kann man sich auch mal ein bisschen umschauen und ich im Internet ein bisschen suchen, das habe ich mal getan. Ich habe tatsächlich nichts gefunden, außer seinen Auftritten in den Oceans-Filmen, also in allen Vieren. Tatsächlich ist auch, glaube ich, er ist sogar der Einzige, der in allen Vieren aufgetreten ist. Der hat sonst nicht viel gemacht. Ich habe sogar extra auf die chinesische Wikipedia-Seite geguckt. Irgendwie, aber auch da ist tatsächlich auch bei den Filmen sind nur die vier aufgeführt und sonst kein anderer. Und der ist tatsächlich bei den Peking Acrobats, war der in der Gruppe der Peking Acrobats, die also unterwegs waren, auf Tour waren. Und so wurde er auch letztlich in Los Angeles wohl mal gesehen bei einer Show. Und deshalb haben sie ihn eigentlich fast wie im Film, es dann auch ist, Zirkus haben sie einen weg. Zirkus entdeckt, genau, genau, und dann gecastet für den Film.
Ja. Er spricht auch nicht Englisch in dem Film.
Und auch das ist in Realität wohl tatsächlich so, er spricht wohl kaum Englisch, weil er eben tatsächlich, also auch in China lebt und tatsächlich nur für die Touren dann mal woanders unterwegs ist. Oder für die Filme offensichtlich. Okay, genau, Brad Pitt. Gut, ich weiß nicht, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen, glaube ich. Werden wir vielleicht auch irgendwann anders nochmal machen. 12 Monkeys, Fight Club sind so die zwei Filme, die mir da besonders einfallen. Aber es gibt natürlich eine Million andere Filme. Und wahrscheinlich beleidige ich jetzt einige von euch, weil ihr ihn mit einem ganz anderen Film verbindet. Matt Damon, der spielt den Linus und den kennt man, also mir bekannt geworden ist er durch die Kevin Smith Filme. In Jason Bourne hatte er die große Hauptrolle. In Good Will Hunting ist er richtig bekannt geworden. Julia Roberts, da traue ich mich schon fast gar nicht zuzusagen, weil ich glaube, die kennt ja nun wirklich jeder. Pretty Woman natürlich. Mit Erin Brockovich hat sie sogar einen Oscar gewonnen als Hauptdarstellerin.
Zu Recht, finde ich, den hat sie wirklich gut gespielt.
Im Übrigen auch ein Film, der von Steven Soderbergh gedreht wurde. Dann haben wir noch den, zum Beispiel, also ich stelle nicht alle vor, Casey Affleck gibt es da noch. Das ist einer dieser beiden Malloy-Brüder. Das sind die, einer der lustigsten Szenen, finde ich, des ganzen Films überhaupt, ganz am Anfang, als sie vorgestellt werden. Der eine mit einem Monster-Truck und der andere einen Mini-Monster-Truck als Modellauto ein Rennen fahren.
Ferngesteuert.
Ferngesteuert, genau. Ja. Und der große Monster-Truck, das ferngesteuerte Auto, dann einfach platt fährt. Dort werden die beiden vorgestellt. Er ist eben einer der beiden davon. Ist der Bruder von Ben Affleck, also nicht zufällig heißt der so. Und dann haben wir noch den Carl Reiner. Carl Reiner spielt den Saul oder beziehungsweise der Saul selbst spielt dann wiederum eine andere Figur, um dort in das Casino zu kommen, den Lyman Zerger. Und den gibt es tatsächlich seit 1959, macht er schon Filme. Im Prinzip seit der Zeit, als dieser 1960er Klassiker mit Frank Sinatra rausgekommen ist. Die meisten der Schauspieler, die wir heute sehen, oder gesehen haben oder über die wir heute sprechen, die gibt es auch in den zwei weiteren Folgen, also Ocean's 12 und Ocean 13. Allerdings nicht durchgehend, also zum Beispiel Matt Damon tritt jetzt im nächsten Teil nicht auf, dafür im übernächsten wieder und so weiter. Also so ein bisschen ändert sich das, wechselt das so hin und her. In allen Filmen hat aber der Soderbergh weiter Regie geführt, nur nicht dann in dem letzten, in dem Ocean's 8. Da hat er nur noch produziert. Der Ocean's 8 wird so ein bisschen so als die Frauenversion der ersten drei Teile bezeichnet. Also da spielen Frauen die Hauptrolle. Kleine Anmerkung noch zu den Schauspielern, wo wir gerade dabei sind. Der Boxkampf selbst wird zum Beispiel tatsächlich geschauspielt von Lennox Lewis und Wladimir Klitschko. Also beide tatsächlich echte bekannte Boxer. Im Publikum sitzen unter anderem Siegfried und Roy, aber auch zum Beispiel Angie Dickinson und Henry Silver. Okay, kennt man jetzt vielleicht nicht so, ne? Aber kennt man dann doch, wenn man den Originalfilm gesehen hat. Da spielen die nämlich eine große Rolle. Die Angie Dickinson ist die Frau von Danny im Original. Und der Henry Silver ist einer der Spießgesellen, also einer der Elf. Und die sitzen da irgendwo im Hintergrund beim Boxkampf rum. Als Drehbuchautoren sind da drei aufgeführt. Das eine ist Ted Griffin, zu dem kommen wir gleich noch, weil der nämlich einen Audiokommentar mit Steven Soderbergh zusammen eingesprochen hat. Aber auch Charles Lederer und Harry Brown. Die beiden sind deshalb aufgeführt, weil sie tatsächlich das Originaldrehbuch von 1960 geschrieben haben. Und deshalb wurden sie sozusagen netterweise nochmal mit aufgeführt im Abspann. Wir kommen da auch zu im Audiokommentar von Soderbergh und Ted Griffin. Die erwähnen auch immer mal wieder den Editor, den im Deutschen sagt man ja Cutter, zumindest manche sagen das noch, Stephen Mirioni oder so. Mit dem hat er zum Beispiel auch schon in Traffic zusammengearbeitet. Und dann noch eine kleine Anmerkung. Das gibt ja, hattest du erzählt, Janina, am Anfang gibt es ja diese Pokerrunde zu Beginn, wo so fünf junge Schauspieler, Schauspielerinnen zusammensitzen und der Rusty, also der Brad Pitt Charakter, dann den Fünfen beibringt, Poker zu spielen. Und da sind tatsächlich echte Teenie-Idols aus den 90ern, Anfang der 2000er. Die haben alle in damals ziemlich bekannten und erfolgreichen Serien mitgespielt, also in Charmed. Und dann gibt es eine Serie, die hieß Die wilde 70er oder auch Emergency Room, Eine himmlische Familie und Dawson's Creek. Da kennt man die her, wenn man sich denn in dieser Serienwelt der 90er auskennt. Und was auch noch ganz interessant ist, also nee, genau, das sind zu den Schauspielern. Was ich wirklich spannend fand war, und das hätte ich nie gedacht, dass tatsächlich ein Großteil des Films im echten Bellagio gedreht wurde, also tatsächlich in dem Casino, dass die das erlaubt haben und die hat man auch wirklich auch eine wirklich ausreichend große Zeit dort gedreht haben. Finde ich ja spannend. Gut, im Kommentar wird das auch nochmal erwähnt an der einen oder anderen Stelle, dass irgendwie die Gäste dort auch, da wurde quasi ja weiter Betrieb gemacht.
Die Gäste wurden umgeleitet so ein bisschen.
Ja. Und wurden angehalten, irgendwie ruhig zu sein und so. Ne? Und das, man konnte das quasi so mehr oder weniger so ein bisschen parallel dann auch weiterlaufen lassen. Und zum Schluss noch eine Anmerkung, Janina, und dann können wir uns gleich noch ein bisschen weiter mal unterhalten, wenn du magst. Es gibt wahrscheinlich eine ganze Menge, aber vor allem eine Parodie ist besonders bekannt. Es gibt tatsächlich, es gab auch Anfang der 2000er noch eine Parodie Otto's 11.
Also, oh nein, schrecklich.
Und es ist tatsächlich auch Otto Warkes, der. Ne? Und es gibt noch eine zweite Variante, aber die kenne ich nicht. Die hieß Ossi's 11.
Klingt genauso schrecklich.
Ja, klingt erstmal genauso schrecklich. Ist vielleicht ja aber ganz toll, weiß ich nicht. Ja, ich bin so mal ein bisschen durch. Ich bin durch mit den Leuten, die da mitgemacht haben. Wollen wir uns noch kurz über den Film unterhalten? Hast du noch irgendwas erstmal, wo du gern mit mir drüber reden wollen würdest? Oder ist es das?
Also, es ist einfach wie bei vielen Heist-Movies. Also, ich kriege das nicht alles beim. Also, obwohl ich den ja irgendwann mal schon geguckt hatte, habe ich weder das den eigentlichen Knackpunkt noch in Erinnerung gehabt, noch wie sie da irgendwie überhaupt was machen. Das ist dann, ich vergesse sowas dann relativ schnell und bin dann immer wieder fasziniert, wie was zusammenpasst und ob es jetzt wirklich logisch und sinnvoll aufgebaut ist und ob sie wirklich alle brauchen und wie da was funktioniert. Und Ja, es hat mich auch noch während der Kommentare ein bisschen mit beschäftigt, weil ich dann doch immer mal noch so ein paar Punkte hatte, so, hä, was war da und warum so und was passiert dort? Also das ist dann immer schon lustig, das Gehirn muss dann immer auch schon mal mitdenken, um diese Handlung, wenn man es wirklich mitkriegen möchte, auch richtig zu folgen. Also das macht, glaube ich, einen Teil dieser Unterhaltung auch aus.
Total,
ne? Also,
ja.
Dass man selber versucht, das mitzukriegen und nachzuvollziehen.
Ja. Genau. Ist ja auch diese Twists, die sind ja auch so ein bisschen eingebaut sind, die Überraschungen, die du halt nicht erwartest, weil sonst wird es vielleicht doch ein bisschen langweilig.
Ja.
Das haben sie auch, ist auch gut gemacht, finde ich, gut und überzeugend gelungen. Es gibt ein, ne, da kommen wir nachher noch dazu, es gibt wohl ein Plothole, da können wir gleich nochmal im Rahmen der Kommentare nochmal drüber reden. Ist mir ehrlich gesagt aber, also ist mir tatsächlich nicht in den Sinn gekommen. Klar, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das aber recht offensichtlich, das stimmt, aber ist tatsächlich bei mir nicht auffällig gewesen. Ich finde es alles in allem einfach wahnsinnig gut. Also ich finde den wirklich von A bis Z gut. Es ist einer der wenigen Filme, wo ich dann wirklich das Gefühl hatte, die Schauspieler sind alle super, durchgehend.
Musik passt total
die
gut.
Wahnsinnig, ja.
Geschnitten total. Irgendwie. Also irgendwie ist es so ein Flow wirklich, ne?
Ja,
das ist,
total.
Und die wirken alle so entspannt und so, ja.
Genau, ja. Und es ist einfach auch wirklich gut Regie geführt. Und das Skript ist halt auch toll.
Ja, auch die Dialoge sind witzig zum Teil und selbstironisch und so. Und das mag ich ja auch immer sehr gerne.
Genau. Ja. Also es ist ein durchgehend richtig, eigentlich schon, es ist wirklich ein richtig guter Film, finde ich, der sehr unterhaltsam ist und man tatsächlich auch nicht das Gefühl hat, für dumm verkauft zu werden und selbst auch ein bisschen gefordert wird zumindest beim Gucken, ohne dass es jetzt anstrengend wird. Ja, ich weiß nicht, Inja, was meinst du? Wollen wir dann mal weitergehen oder würdest
ja,
du?
Weißt du, ob irgendwas von den Extras auf der DVD oder auf der Blu-ray?
Ja, da ist nicht viel drauf.
Nicht
auf
viel.
Der Blu-ray ist nicht viel
so ein
drauf.
Ein kleines Making-of, ne?
So eine Art Making-of und ich glaube ein paar Outtakes oder irgendwie sowas. Das ist insgesamt, glaube ich, nur eine knappe halbe Stunde an Bonussachen.
Ja.
Aber auch alles nicht wahnsinnig, also tatsächlich nicht so spektakulär. Es ist, kann man sich angucken, aber mir persönlich haben tatsächlich die beiden Kommentare da jetzt deutlich mehr gebracht an Informationen.
Auf jeden Fall.
Also das ist definitiv so gewesen, ja. Also wegen der Bonusinhalte, ausgenommen der Kommentare, lohnt sich das jetzt dann nicht, die Blu-ray zu kaufen. Und ob es sich wegen der Kommentare lohnt, können wir ja gleich mal im Folgenden drüber reden.
Der Kommentar.
Der Kommentar ist da jetzt falsch, das sind die Kommentare. Also sie haben tatsächlich zwei Kommentare. Das eine Mal, es ist eine Schauspielerrunde, eine lustige Schauspielerrunde mit Damon, Andy Garcia und Brad Pitt. Ne? Richtig?
Ja.
Ne? Das andere hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ist Steven Soderbergh und der Writer Ted Griffin. Ja, Ted Griffin, genau.
Und wir haben uns erst den Schauspielerkommentar und dann Regie und Drehbuch angehört.
Genau. Ja, es ist tatsächlich dann, also wird natürlich dann auch immer aufwendiger, hier so eine Folge dann mal zu produzieren. Je mehr Audiokommentarspuren es gibt, dann muss ich natürlich den Film dann noch ein weiteres Mal angucken. Also das heißt, wir haben jetzt ja tatsächlich 6 Stunden insgesamt diesen Film geguckt, mindestens. Mhm. Und dazu noch diverse Kommentare, dann noch recherchiert und so weiter. Aber da kommt dann doch immer ein bisschen was zusammen, um so eine Folge hier für euch zu produzieren. Also die Schauspieler. Janina, willst du was erzählen kurz dazu oder länger? Gerne, wie du magst. Soll ich anfangen?
Also das ist wieder mal unser ein bisschen so unser Problem, wenn dann 3 Männer mit, finde ich, doch relativ ähnlichen Stimmlagen was erzählen. Die dann auseinanderzuhalten. Zum Glück erzählen sie natürlich vor allem, wenn sie im Bild sind, mehr über die Szene oder über sich oder was sie da gemacht haben. Da kriegt man es dann zusammen. Aber wenn dann das so ein bisschen hin und her fliegt, dann kriegt man das nicht gut auseinandergehalten. Aber insgesamt fand ich die erstaunlich reflektiert, wenig, also manche Schauspielerkommentare sind ja sehr flapsig und sehr viel Quatsch sozusagen und sehr egozentrisch auch manchmal, oh, wie sehe ich denn da aus und so, aber das fand ich jetzt da gar nicht so, ne, also klar, irgendwie so ein bisschen spielt natürlich das mit rein, aber ich fand die insgesamt sehr interessant und unterhaltsam auch. Also alle drei.
Ja, genau, finde ich auch. Ja. Also du meinst jetzt alle drei Schauspieler.
Ja,
fand ich auch gut. Nicht so informativ, finde ich, wie der zweite Audiokommentar, über den wir noch kurz reden werden gleich, aber trotzdem gut. Genau, du sagst es schon, also die Schauspieler kann man schlecht auseinanderhalten. Das ist ja aber nicht das erste Mal, dass mehrere Schauspieler einen Film kommentieren. Und mir ist es oft schon leichter gefallen, es auseinanderzuhalten. Und zwar lag das dann manchmal daran, dass sie vielleicht unterschiedlicher klangen. Aber wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, war es zum Beispiel beim Herr der Ringe durchaus auch so, dass es dort Untertitel gab und dass dort auch die Namen der Sprecher, glaube ich, immer wieder angezeigt wurden. Und das habe ich hier vermisst, weil hier gab es tatsächlich auch gar keine Untertitel. Also auch Brad Pitt nuschelt ja teilweise ganz schön. Also war ich überrascht, wie der teilweise schwer zu verstehen, also naja, relativ schwer zu verstehen ist, wenn es dann vor allem schnell genuschelt ist. Vermutlich ist er das jedenfalls gewesen. Also das war zumindest das, was wir dann so ein bisschen raushören konnten. Aber es wäre dann manchmal schon ein bisschen einfacher gewesen, wenn man so schneller hätte einsortieren können, wer das denn jetzt gerade ist, der da redet. Also gar keine Untertitel. Das hätte dann manchmal auch ein bisschen geholfen, auch das inhaltlich besser zu verstehen.
Ja, insgesamt fand ich, aber haben sie halt auch so ein bisschen drumherum erzählt, wo sie waren, dass sie zum Teil wirklich sehr, also ich glaube, das hatte Matt Damon dann in seinen Szenen, die in Chicago spielen, gesagt, ich hatte mittags schon frei, so nach dem Motto, der hat einfach alles gedreht und wusste, wie er es haben wollte, der
Soderbergh,
und dann hatte er frei, so, ne? Also da war er so ein bisschen überrascht, wie zum Teil, wie effizient das abgedreht wurde. Ja. Und die waren dann wohl vier, sechs Wochen in Las Vegas, so als Hauptort. Und die anderen so drumrum, die anderen Orte. Und da, also haben sie dann auch, ich weiß gar nicht, in welchem Kommentar das war, aber das eben wirklich, es waren halt nicht immer alle am Drehen, aber alle irgendwie da. Und da hat man immer jemand gehabt zum Basketball spielen oder zum sonst was machen. Also die haben sich da anscheinend auch als Schauspieler sehr gut unterhalten, abseits des Drehs. Und da, also sie hatten ihren Spaß beim Drehen, ja, so, ne?
Ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hatte von den dreien. Ich glaube, das war auch Brad Pitt, bin mir aber nicht ganz sicher, dass er dort dann wohl in einem Apartment gewohnt hat, wo er meinte, das wäre besser gewesen als sein Haus, das er irgendwie hätte. Und er wohnt natürlich, war damals ja schon sehr bekannt.
Er wohnt nicht schlecht, hat er gesagt.
Genau, und wohnt sicherlich nicht schlecht. Ja. Ich bin jetzt, wahrscheinlich zitiere ich das jetzt falsch, ich habe jetzt die Quellen mir nicht notiert und vor allem auch nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, irgendwo war die Rede davon, dass das irgendwie 6000 Square Feet oder Square Meters irgendwie große Wohnbereiche waren, da in denen die da während der Dreharbeiten da leben konnten. Also schon echt irre. Aber die waren ja auch relativ schnell trotzdem fertig mit den Dreharbeiten. Also so lange waren sie dann ja dann auch nicht da. Also zumindest nicht bei den Aufnahmen in dem Bellagio, in den Spiele-Casinos. Achso, und übrigens, ja, das hattest du vorhin, glaube ich, nicht gesagt, aber eigentlich spielt es auch keine große Rolle. Letztendlich geht es ja darum, dass sie drei Casinos bestehlen.
Die einen gemeinsamen Tresorraum haben.
Ja, genau. Ja. Und die einem einzigen oder einzelnen Menschen gehören. Im Übrigen auch tatsächlich in der Realität wohl so, dass diese drei Casinos einer großen Firma gehören.
Ja, irre. Ja. Und das ist alles Gold. Also das Bild sozusagen in den Casinos ist sehr golden, ne? Also die Lichter, Teppiche, die Spielautomaten, alles ist irgendwie vergoldet.
Ja, genau. Ja, ja, es ist also definitiv keine Kultur, die sich in Bescheidenheit übt.
Nein, und es ist eine sehr, also so vom Farbton her im Gefängnis so grün und blau. Er kommt da auch raus, da ist es irgendwie alles sehr karg, also der Danny Ocean. Und dann im nächsten Bild ist er dann kommt da so eine Rolltreppe hochgefahren, ist rasiert, ist gepflegt, hat irgendwie so ein goldkariertes Sakko an. Also ist er irgendwie auch so in braunem Gold gehalten mit seinen braunen Haaren und da ne, kommt er da so als lässig gekleidet, gut gekleideter Mensch da diese Rolltreppe hoch und das ist so ein ganz anderes Bild, also auch von den Farbtönen und von so, wie es komponiert ist. Also wenn man es dann doch dreimal guckt, dann fällt einem das dann irgendwann auch auf.
Ja, definitiv. sind ja ab und zu, haben sie dann ja auch selbst gesagt, ab und zu sind sie dann auch mal leise und meinen sie, oh mein Gott, wir machen hier gerade den langweiligsten Audiokommentar der Welt.
Ja, vielleicht hören uns 5 Leute oder so, haben sie dann gesagt. Ja. Aber so kleine Sachen haben sie dann schon nett erzählt. Also zum Beispiel gibt es ja diese Pokerszene relativ am Anfang, wo dann George Clooney und Brad Pitt aus diesem Nachtclub rausgehen mit einem von diesen Schauspielern, den Rusty quasi das Pokern beibringen soll. Ja. Dann ist so sehr lustig, der Schauspieler läuft vorne dran und alle kreischen und schreien und wollen von ihm Autogramm und Brad Pitt und George Clooney laufen dran vorbei und sind unerkannt sozusagen. Die meinten das. Das meinte dann Brad Pitt, das war auch irgendwie eine schöne, surreale Szene, dass es mal so ganz andersrum, wie das spielen konnten, ja. Genau. Ja, und Brad Pitt isst ununterbrochen oder hat gerade was gegessen. In seinen Szenen isst sehr viel und das war aber wohl seine Idee, aber das hat dann Soderbergh erzählt, genau. Ja. Das fällt dann auch irgendwann auf.
Das haben die Schauspieler auch erzählt. Ja, ja, genau. Und die haben das ja tatsächlich dann auch fortgesetzt wohl in den anderen Teilen. Da ist es dann so, dass er da auch immer noch redet. Isst man nicht. Reden tut er auch viel, aber essen tut er vor allem sehr viel. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass er eigentlich, glaube ich, wirklich in jeder Szene immer irgendwas isst. Oder zumindest sieht man dann noch, dass er einen Löffel in der Hand hat. Also das ist auch nochmal das Minimum an Essen, das man trotzdem dann irgendwie hat und anschließend sich dann die Hände mit der Serviette sauber macht.
Ja.
So. Ja, Anspielung aufs Essen ist irgendwie dann immer da. Aber auch sehr witzig, finde ich tatsächlich ganz schön. Ja, gute Idee auch gewesen. Und mir ist es aber tatsächlich auch nicht bewusst geworden. Also mir ist es nicht bewusst aufgefallen, erst als ich es in den Kommentaren gehört habe.
Also mir sind so ein paar Szenen aufgefallen, aber nach dem Kommentar natürlich guckt man dann nochmal anders und dann fallen einem auch diese kleinen Elemente mit auf, dass er auch beim Cocktail irgendwie was isst, da vor dem Cocktail so, ne?
Ja, genau.
Und Matt Damon meinte, ich weiß gar nicht, ob er das dann in einem Kommentar oder in dem Bonusmaterial dann meint, dass er da ja auch mal gern der unterstützende Schauspieler ist und dass das ja auch mal ganz nett wäre, so nach dem Motto, dass er quasi nur eine Nebenrolle hat und Garcia. Andy Garcia meinte eben auch, naja, also er kommt da rein und dann ist er ja eigentlich der quasi Böse und dann die anderen hängen schon die ganze Zeit miteinander rum und dann fand das, glaube ich, erstmal ein bisschen komisch. Aber sie haben auch über Julia Roberts genau das gesagt, ne, dass sie das aber gut gemacht hat. Ne, so diese erstens so viele Jungs sozusagen, denen sie gegenübersteht, aber eben auch da so reinzukommen in diese Gruppe, so dass man da schon auch ein Standing haben muss, um das gut zu machen.
In dem Zusammenhang, ich weiß es und da weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr, ob das wer das erzählt hatte, dass George Clooney wohl ihr die Frage nach dem, ob sie bei dem Film mitmachen will oder so, glaube ich, geschickt hatte mit einem 20-Millionen-Dollar-Scheck. Im Brief mit drin, hattest du das auch mitbekommen?
Nee.
Ich weiß nicht mehr genau, wer das erzählt hatte. Fand ich auch ganz lustig. Aber natürlich nur als Gag. Also es war kein echter Scheck, aber weil sie mit dem Text dazu, naja, du kriegst jetzt ja immer 20 Millionen Dollar für deine Auftritte, weil tatsächlich bei Erin Brockovich, die wurde tatsächlich dann 20 Millionen als erste Frau so viel Geld rausgehandelt hat für eine Rolle.
Aber irgendwo haben sie die Schauspieler das, glaube ich, gesagt, dass sie quasi einen Teil der Gage darauf verzichtet haben und dann quasi an den Einnahmen beteiligt sind, die dann der Film einspielt, quasi damit der Film überhaupt mit so vielen guten Leuten besetzt werden kann.
Genau.
Und das fand ich auch ganz interessant.
Ja, ich meine, wenn man das so macht, ne, und bei dem Film hat sich es auch gelohnt. Der hat 80 Millionen gekostet knapp und der hat irgendwie 400 Millionen oder so 500 Millionen eingespielt. Also echt ganz schön viel für so einen, naja, jetzt nicht spektakulären Actionfilm, ne, wo du sonst Geld reinpumpst und so. Dafür war der auch wirklich wahnsinnig erfolgreich. Also echt super.
Ja.
Toll gemacht, finde ich. Überfällt mir gerade ein, wo wir es gerade sagen, eine der Produktionsfirmen für den Film, an der ist auch Steven Soderbergh beteiligt. Das ist Section 8. Da ist auch Steven Soderbergh beteiligt und also er hat da auch, glaube ich, ganz gut Geld mitverdient mit dem Film. Das hat sich für ihn, glaube ich, auch gelohnt. Und dann konnte er wieder seine kleineren Filme drehen, seine eher so Independent-Sachen, die er dann wieder dann besser produzieren konnte.
Und diesmal hat er ja wohl nur Kamera und Regie gemacht und nicht auch noch geschnitten selber.
Geschnitten und Drehbuch geschrieben und bla und blub. So.
Da kommen wir ja gleich nochmal beim zweiten Kommentar dazu.
Genau. Ja. Was ich auch interessant fand, also ich meine, das wird ja oft gesagt, so ja, ach, das war alles so toll und bla. Bei manchen hat man aber immer das Gefühl, das ist eher so dahingesagt. Aber hier waren die sich auch alle so einig, dass sie auch wirklich meinten, das hat einfach echt wahnsinnig viel Spaß gemacht aus Schauspielersicht. Ne? Die haben irgendwie wirklich gemeinsam viel Spaß gehabt. Das war toll, war irgendwie eine gute Truppe von Anfang an.
Matt Damon hat öfter, glaube ich, gesagt, dass er dann improvisieren durfte auch. So, ja. Ne? Also ja. Und dann trotzdem, aber irgendwie muss das gut funktioniert haben. Ne? Der muss ihnen quasi den richtigen Freiraum gelassen haben, da ein bisschen sich selber Dinge auszudenken für ihre Figuren, aber trotzdem das zu kriegen, was er dann haben will.
Genau. Ja, wo du es jetzt schon sagst, dann kann ich, das hätte ich von uns vorhin nachher gesagt, der Ted Griffin, der Drehbuchautor, der hat sich so ein bisschen so mit einem Schmunzeln ja darüber beschwert, dass Steven Soderbergh den Schauspieler manchmal ein bisschen zu viel Luft gelassen hat und die so viel improvisieren durften, weil es dann so von seinem Drehbuch so abgewichen ist. Mhm. Aber er meinte, letztendlich war es aber gut so. Also dadurch wurde es besser. Hat er zumindest so bestätigt dann in dem Audiokommentar. Ganz interessant fand ich, also ich meine, letztendlich ist das halt so ein typischer Chat, ne? Also die unterhalten sich halt, quatschen über den Film und bringen so ein paar Anekdoten irgendwie, über die sie reden und haben sich gegenseitig bestätigt, dass es wirklich sehr witzig war und Spaß gemacht hat, das zu drehen. Ein paar kleine Details können wir ja, habe ich mir mal notiert, nicht alle, weil das bringt ja, also ihr wollt ja das vielleicht auch noch hören und dann muss man ja nicht alles erzählen. Aber was ich nett fand, war zum Beispiel, dass der Custom Designer des Films auch tatsächlich als Schneider im Film an einer Stelle auftritt. Das fand ich witzig.
Und sie ihn hochgelobt haben, die Schauspieler.
Genau, das fand ich gut. Ja. Ach so, genau. Und sie haben auch alle drei, haben sie George Clooney quasi auch als guten Anführer bezeichnet.
Ja.
Was mir sonst so nie so bewusst geworden ist, außer sonst auch in Star Trek
mit den Captains.
Genau.
Ja, wird das immer wieder erwähnt. Genau, ja.
Ne? Wo die Captains auch immer irgendwie so dann Anführer sind, irgendwie für die Crew, auch für die Schauspieler-Crew. Das fand ich auch ganz interessant, dass das immer wieder erwähnt wurde. Und Matt Damon hat sich noch, ich glaube, es war Matt Damon, hat sich auch so mal so halb im Spaß ganz gerne über Don Cheadle irgendwie geärgert, weil er hat ihn so des Öfteren als Scene-Stealer bezeichnet, was ich ganz lustig fand. Also, weil der Don Cheadle irgendwie wohl so wirklich, und das stimmt ja auch tatsächlich, er ist wirklich einfach wahnsinnig witzig und wirklich gut in vielen Szenen und dann in Anführungszeichen dann alle anderen wohl an die Wand so ein bisschen gespielt hat.
Das hat er in seiner Szene mit ihm
gesagt.
Genau. Dann, ne? Ja.
Genau.
Aber er spielt ja auch grandios, der Matt Damon. Also.
Ja, für die kleine Rolle, ne? Irgendwie, er spielt halt so, das hast du mir ja schon gesagt. Willst du es nochmal so sagen? Also, du meintest ja auch, ich meine, der spielt in den, in seinem großen Actionfilm in Jason Bourne. Da spielt er ja so eher so den harten, starken Typen und hier ist es tatsächlich auch so eher so der etwas unsichere, zurückhaltende, ruhige Typ und so. Und das ist auch schon ganz nett. Irgendwie. Ich mag das ja immer gerne, wenn Rollen auch mal oder Schauspieler mal anders besetzt werden in etwas untypischen Rollen, wenn es dann gut gemacht ist.
Ja, und er muss halt in diesem Film als junger Taschendieb diese Rolle spielen. Dann muss er auch so, das noch, ne?
Wobei die Taschendiebrolle ja auch schon eher ruhig und zurückhaltend
die
ist.
Die Taschendiebrolle, ja, aber also er muss dann irgendwie so ein Glücksspiel von der Glücksspielagentur oder Aufsicht irgendwie spielen und den Blackjack-Dealer da irgendwie mit reinziehen und ihn verpfeifen irgendwie.
Ja, genau.
Ja, also sehr lustig, ja.
Der Film selbst ist richtig gut. Den Kommentar der Schauspieler kann man sich auf jeden Fall anhören. Also habe ich wirklich schon deutlich schlechtere gehört.
Ja.
Wollen wir weiter, Janina? Oder
den zweiten? Ja, können wir gerne machen.
Okay, also von Steven Soderbergh und Ted Griffin. Die sitzen zusammen offensichtlich, also tauschen sich auch wirklich aus. Ist nichts Zusammengeschnittenes, sondern auch ein echtes Gespräch zwischen den beiden. Zu Steven Soderbergh würde ich sagen, hört euch unsere Folge zu Solaris an. Da habe ich ein bisschen mehr über ihn erzählt. Ted Griffin hat jetzt nicht so die Riesenbiografie im Filmbereich, fand ich ganz interessant. Also er hat tatsächlich noch so ein paar andere Drehbücher geschrieben, ist alles aber nicht so, zumindest aus meiner Sicht, nicht so erfolgreich gewesen. Das, was letztlich für mich am bekanntesten dann noch war, war, dass er Produzent war bei Wolf und Wall Street und Up in the Air. Da war aber eben, wie gesagt, Produzent. Er hat noch ein paar andere Drehbücher geschrieben, aber die waren zumindest alle nicht von der Strahlkraft, die der Oceans-Film jetzt hier hatte. Die anderen Teile der Oceans-Trilogie werden sind auch von anderen Leuten geschrieben worden, jeweils immer wieder jemand anderem. Mhm. Ich fand auch die beiden jetzt von der Stimme her nicht so leicht auseinanderzuhalten. Allerdings war es aufgrund der Rolle, die sie quasi gespielt haben, im Film, leichter, ne? War das leichter zuzuordnen. Ne? Genau. Ja. Also auch nicht untertitelt eben. Aber die beiden haben ein gutes, verständliches Englisch gesprochen. Also dass das für mich als Deutscher jetzt nicht so das Problem war. Das ging ganz gut.
Ja, ja, man konnte es gut verstehen, was sie erzählt haben.
Genau.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wie dein Gefühl war. Die haben ja so ein bisschen rumgeflaxt, immer mal auch zwischendrin. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie manchmal auch tatsächlich doch nicht einer Meinung waren in manchen Dingen und da ein bisschen was Ernsteres, so ein etwas ernsterer Diskurs oder eine ernstere Streitigkeit irgendwie war.
Ja, so ein bisschen so zwischen den Zeilen, ne? So kam das so ein bisschen,
ja.
Kleines bisschen durch, auch ob, also was. Was einmal rauskam, ist, dass sie den Drehbuchautor auch am Set hatten und dass der sich auch manchmal gelangweilt hat, so nach dem Motto, weil er nichts zu tun hatte. Aber manchmal hat er auch eben Sachen umgeschrieben oder ergänzt und dann neu eingereicht. Also, dass das durchaus fruchtbar war. Was ich ganz interessant fand, ist, dass er immer gesagt hat, er hat auch gerne zugeguckt, wie Soderbergh was gemacht hat und war manchmal auch überrascht, was dann da rausgekommen ist oder wie der das dann umsetzen wollte oder umgesetzt hat. Und eben so diese Kommentare mit, dass er sich was irgendwie auf die Fahnen schreiben kann, was die Schauspieler gesagt haben. Aber das habe ich immer nicht so ganz verstanden, ob er jetzt was ernst meint oder nicht oder ob er das jetzt wirklich geschrieben hat oder nicht. Das war so ein bisschen schwierig rauszuhören.
Genau, ich glaube, da ging es dann eben dieses Thema auch improvisieren immer wieder, ne? Dass ja. dann doch an der einen oder anderen Stelle dann die Schauspieler improvisieren durften, sollten, konnten und durchaus, das meinte er dann schon aber auch der Ted Griffin, ja, manchmal war es dann besser, was dabei rausgekommen ist, als das, was er im Drehbuch geschrieben hatte.
Ja.
Das hat er dann schon auch so gesagt, ja.
Also was auch ein Thema war, was ich auch immer noch interessant fand, dass Soderbergh eben einen Teil wirklich für so Nachdreh oder Neudreh von Szenen immer zurückbehält. Und er hat halt erzählt, dass sie schon relativ schnell geschnitten haben, so einen Rohschnitt gemacht haben. Mhm. Und er dann eben sagen konnte, wo er eigentlich noch was braucht oder nicht. Und auch, das war auch bei Solaris ein Thema, dass er es zu stark reduziert. Wenn er selber quasi die Geschichte erzählt und dann schneidet er manchmal Sachen raus, die aber der Geschichte oder dem Flow oder diesen Übergängen zwischen den Szenen eigentlich besser tun oder den Charakteren irgendwie mehr Raum geben, was jetzt in der Geschichte gar nicht notwendig ist, aber quasi so für die Erzählung, für das Publikum, fürs Verstehen vom Film oder für die Übergänge zwischen Szenen irgendwie wichtig sind.
Na guck, das habe ich bei Solaris gar nicht mitbekommen. Ah ja, interessant.
Ja, doch, bei Solaris hat er erzählt, dass er mehrmals geschnitten hat. Das hat er jetzt, da war er ja auch sogar, hat das ja selber gemacht, aber da, bei dem war er da wohl halt auch mit beteiligt und
hat auch seinen Schneider, seinen Editor hat er ja auch gelobt, ne?
Ja, ja.
Jetzt gerade ja. In dem Film meint er auch wirklich, also ohne ihn wäre das nicht der Film geworden, der er geworden ist.
Ja, aber auch verrückt, ne? Sagt er, ja, wenn ich dann sonntags mal frei hatte, dann habe ich mir das ganze Skript nochmal durchgelesen. Also der muss auch nur aus Arbeit bestehen. Also.
Das hat er tatsächlich als Empfehlung weitergegeben sogar, ne? Er meinte ja irgendwie, also Leute hier, wenn ihr euch mit Filmen beschäftigt, ist regelmäßig, hat er ja auch gesagt, ne? Regelmäßig das Drehbuch immer wieder durch. während der Filmarbeiten auch noch, damit
man
ihr das
so den Ton der Szene und was ist genau das Wichtige der Szene.
Der Kontext, ne, auch, dass man das drin hat und tatsächlich dann eben deshalb dann auch die Szenen auch gut umsetzt, dass sie noch in den Kontext des Films passen. Fand ich sehr interessant.
Und interessant auch, dass er erzählt hat, dass er Storyboards hasst und am Anfang versucht hat, damit das zu machen.
Ja.
Und andere machen das ja, andere haben arbeiten vorher alles in Storyboards aus.
Ja. Genau.
Und er hasst Storyboards, hat er gesagt.
Genau.
Und letztendlich passt das zu diesem Improvisieren. Er lässt dann den Schauspielern die Freiheit, wenn da 11 Leute in einer Szene sind, ja. Und George Clooney steht vorne und erzählt, worum es geht. Und dann braucht er 11 Leute, die da irgendwie drumherum sitzen und reagieren. Dann sagt er denen, worum es geht, aber lässt sie sich den Platz selber suchen und solche Sachen. Also das finde ich schon ganz interessant. Also er hält auch nichts davon, den Schauspielern zu sagen, wo sie jetzt, was sie genau machen müssen und wo sie genau stehen müssen und so. Ne?
Ja.
Aber dadurch, dass er die Kamera selber macht, braucht er das vielleicht auch nicht. Und jemand, der die Kamera nicht selber macht, da muss ja der Kameramann wissen, was er machen muss und was der Regisseur will. Und wenn er beides macht, kann er vielleicht da auch mehr Freiheit geben.
Ja, das ist schon interessant, ne? Weil du hast ja, also wir haben jetzt schon einige Filme ja uns angeschaut und besprochen auch. Und das ist ja auch tatsächlich wahnsinnig oft so, dass, und das finde ich ja mindestens genauso beeindruckend, dass viele Regisseure ja den Film schon im Kopf haben.
Und diese Kameraeinstellungen Schnitte und was auch immer alles, was sie da haben wollen.
Ja. Und das ist bei dem Soderbergh ganz offensichtlich eher nicht so sehr der Fall. Also vielleicht hat er die Geschichte natürlich im Kopf und hat bestimmt Vorstellungen, aber offensichtlich eben noch nicht so konkret, ne, dass er das durchaus dann noch ein bisschen auch, zumindest wenn er es kann, spielerisch versucht zu erkunden, auch erstmal, was gut ist. Ne? Fand ich auch ganz, ganz spannend.
Oder wo er erzählt hat, dass er am Anfang eher die Weiter-Weg-Einstellungen hat in diesem Film und je näher es zum Haupt, was ist es, Showdown ist es ja.
Zum Ende des Films halt, ja.
Zum Höhepunkt kommt des Films, umso näher ist er auch an den Schauspielern dran. Und dann hat er so Einstellungen, die so halb von unten, also so ganz nah irgendwie an den Schauspielern sind und so.
Mhm.
Ja, also ganz interessant. Also da ist er ja dann auch Kameramann gleichzeitig wie Regisseur. Und dann eine Szene, wo man, da habe ich da 1,5 Stunden gebraucht. Ich glaube, andere Regisseure wären froh, wenn sie in 1,5 Stunden irgendwie das hinkriegen, was er schafft. Keine Ahnung, weiß ich nicht, es klang aber so. Um diese Szene hinzukriegen, wo es um diesen Karren geht, in dem dann letztendlich der Schlangenmensch sitzt.
Ja, genau, stimmt, genau.
Da hat er dann so beklagt, dass er da so lange gebraucht hat und dann musste er sich nochmal eine Pause nehmen und überlegen, worum es eigentlich geht. Und wahrscheinlich hat er dann rausgefunden, dass er eigentlich auf diesen Karren fokussiert mit der Kamera.
Genau, eigentlich sind die beiden Brüder, die Malloy-Brüder heißen sie, glaube ich, die sind eigentlich quasi dann gar nicht zu sehen in der Szene.
Die sondern reden nur noch, ne?
Ja, genau. Ja. Und man sieht eigentlich nur noch diesen Wagen. Und man hat halt im Kopf dabei, dass da eben dieser Artist drin sitzt. Das ist, finde ich, auch super. Also du suggerierst damit auch ganz viel. Da zeigst ihn gar nicht. Man hätte jetzt irgendwie noch so einen Transparenteffekt irgendwie einbauen können, so dieses Einblenden, dass man kurz sieht, wie er da drin ist. Aber das ist gar nicht nötig, weil es auch so gut funktioniert. Weil man weiß, was gemeint ist. Fand ich auch gut, ja. Da nutzt er die Fantasie der Zuschauer. Genau, hat sich über verschiedene Sachen dann noch ein bisschen ausgelassen. Hat über verschiedene Sachen erzählt. Was ich spannend fand, war eben das mit dem Essen, ne? Also dass Brad Pitt ja immer gegessen hat. Und er meinte, an einer Stelle musste er 50 Shrimps essen. Was ich tatsächlich da an der Stelle interessant fand, war, sie meinen eben auch, ja, das machen wohl, normalerweise machen das oft Doubles, das wird oft eigentlich so von quasi hinten. Nur als von hinten, von hinten fotografiert und dann kannst du da eben ein Double für nehmen und Brad Pitt hat wohl tatsächlich da irgendwie 40 Schrips in sich reingedrückt.
Ja.
Musste ja wahrscheinlich dann anschließend fleißig ins Fitnessstudio gehen, um das wieder alles abzuarbeiten.
Ja, also vor allem Proteine sollte gehen. Ja, mir wäre ja nach 2 schon schlecht, aber von dem her.
Ja, so ein All-You-Can-Eat mit Shrimps wäre nichts für dich.
Was ich auch ganz lustig fand, er meinte, George Clooney und Julia Roberts, die waren immer so auf einer Wellenlänge und haben so viel rumgekaspert und rumgealbert, die wollen ja auch ihren Spaß haben. Er musste die dann öfters zur Ordnung rufen, so nach dem Motto, wenn die zusammen Szenen hatten. Ja.
Mhm. Er meinte, er hat so ein bisschen Schwierigkeiten mit Pickup-Shots, das hat er auch noch erzählt. Also das, ne, so Großaufnahmen, so die man so zwischendrin dann noch, die man später machen kann und dann, wo man sagt, okay, hier an der Stelle, da ist irgendwie, da stimmt der Rhythmus noch nicht so ganz oder da fehlt so ein Übergang. Zum Beispiel war da eben so Chips auf dem Pokertisch, die ausgezählt oder verteilt werden. Und so, er hatte Probleme, so vernünftig mit Pickup-Shots zu arbeiten oder die zu drehen.
Das macht ja oft Second Unit eigentlich.
Genau, ja, habe ich auch gedacht. Andererseits meinte er dann ja, aber so Brian De Palma wäre da irgendwie ein großes Vorbild irgendwie. Der würde das immer ganz toll machen in seinem Film. Fand ich auch interessant. So, das sind so die kleinen Dinge so nebenbei, die ich mir versuche dann zu merken. Und dann bei den nächsten Filmen.
Brad Pitt war ganz froh, dass er selber Auto fahren durfte.
Ja, das war stimmt. Das
genau. Bei dem, dass er nicht auf so einen Trailer hing und irgendwo durch die Gegend gefahren wurde, genau. Sondern tatsächlich selber fahren durfte.
Ja, das war so, aber tatsächlich eine leicht, auch wieder so eine, also das ist ja bei Soderbergh ganz oft so eine ganz leicht komische Kameraeinstellung gewesen, so von so schräg weit oben irgendwie, da das Foto, das Auto von hinten gefilmt, ne? Und zwar offensichtlich hatten die ja die Kamera da an so einem Stativ festgemacht am Auto selbst und damit dann gefilmt. Aber ganz toll, also hat ja gut funktioniert. Ne?
Aber er hat ja auch selber gesagt, er versucht dann irgendwie ganz, also immer neue Einstellungen, damit es nicht langweilig wird und neuere Kameraeinstellungen. So. Kann sein, dass es dadurch unterhaltsamer ist, aber ja, ist vielleicht auch filmnerdmäßig einfach.
Ja, ich glaube, dass das unterbewusst funktioniert. Also ja, glaube ich schon ein bisschen. Das wird ein bisschen wird sowas eine Wirkung haben, bin mir verhältnismäßig sicher, dass das so ist.
Und beim dritten Angucken fiel mir dann manche Schnitte und Übergänge mehr auf, die eigentlich auch ganz nett waren. Also diese Aufzugstür zugeht oder wo im Casino eigentlich rechts eine alte Szene und links eine neue und plötzlich läuft der quasi in dieser Szene weiter und so. Also irgendwie, also nett, also so sichtbare Schnitte, die aber quasi in der Bildkomposition irgendwie drin sind.
Genau. Das hat er bei, ich glaube bei Solaris war das, glaube ich, auch irgendwie an ein oder zwei Stellen.
Ja.
Was haben wir denn noch? Was habe ich mir noch so notiert? Ach so, genau, was ich auch so, also wie auch schon Freunde, also wir erzählen jetzt ja nicht alles, was sie sich unterhalten haben, sonst wird es ja langweilig für euch, aber so ein Punkt, den ich auch noch spannend fand, war, dass das Zirkuszelt für die Artistik-Show, ja, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber das Zirkuszelt für die Artistik-Show, wo sie also das Casting sozusagen, das Yen gedreht haben, dass sie das auf dem Parkplatz des Hunderennplatzes aufgestellt haben. Ne? Das war so, habe ich richtig verstanden. Das fand ich auch witzig, weil das dann irgendwie logistisch einfacher war, weil sie beides eben drehen mussten und dann eben dort gemacht haben, zusammen gemacht haben.
Und das einzige Mal, wo es um Digital irgendwas ging, war beim Hunderennen, wo sie den Hund als letzten nochmal reinlaufen ließen.
Genau, weil das ein Missverständnis gab irgendwie zwischen...
Welcher Hund denn die Nummer 4 als letzter reinkommen soll.
Als letzter oder als erster oder nicht und so. Genau, haben es denn mit den Hundetrainern irgendwie dann wohl Schwierigkeiten, das falsch abgesprochen. Nee, aber das war nicht der einzige Punkt. Es gab noch einen digitalen Punkt, nämlich das war das mit dem ausgestreckten Mittelfinger.
Wo die Hand eigentlich da war, aber so quer irgendwie im Bild war, dass man den Mittelfinger nicht so gut sehen konnte. Und dann haben sie es irgendwie digital nochmal geändert.
Ja, also die Hand irgendwie anders eingebaut, dass man den ausgestreckten Mittelfinger auch wirklich deutlich sehen kann.
Ja.
Genau. Im Übrigen, Janina, der Film ist ja ab 12 freigegeben in Deutschland auch tatsächlich. Im Englischen ist es PG-13, glaube ich, also 13. Weißt du warum? Weil es gibt ja tatsächlich quasi keine Gewalt, es gibt jetzt auch keinen wilden Sex. Also bis auf da diese Pokerszene, wo im Hintergrund diese Nachttänzer da sind, so ein bisschen. Aber auch da sind die ja nicht
nackt. Vielleicht ist es moralisch nicht in Ordnung, irgendwie die Casinos auszurauben.
Ja, vielleicht. Könnte sein.
Dass es nicht diese Heldenverehrung für die quasi böse Tat gibt. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt.
Andererseits hat der Film immerhin ein Prädikat wertvoll in Deutschland bekommen. Also das kriegst du auch nicht einfach so.
Ja.
Okay. Ja, aber könnte vielleicht sein. Vielleicht liegt es daran, aber das fand ich, hatte mich etwas irritiert, warum man da jetzt da so streng war. Weil, also ich hatte ernsthaft überlegt, ob wir das nicht mit unserer Tochter zusammen gucken könnten, weil so schien mir relativ harmlos zu sein, aber sehr unterhaltsam. Die Frage ist am ehesten, ob sie ihm folgen kann.
Ja, ob sie es interessant genug findet, sowas zu folgen,
Die U-Bahn-Szene, auch relativ am Anfang mit Matt Damon als Taschendieb, die ist so ein bisschen... stotterig, sage ich jetzt mal. Also sie ist nicht so glatt gedreht.
Sie ist fast Slow Motion zwischendrin, ja, sozusagen.
Genau. Ja. Und da ist aber tatsächlich die komplette Szene, also nicht nur eine, Einstellung, sondern die ganze Szene ist ja so. Und da hat der Steven Soderbergh erzählt, dass der letztendlich auch der Editor diese Szene komplett durchgehend dann so gemacht hat, indem er immer so einige Frames geskippt hat, die rausgeschmissen hat sozusagen, und damit diese komplette Szene so durchgehend so ein bisschen stotterig aussieht. Und letztendlich war wohl eigentlich der Grund der, dass man eben an der entsprechenden Stelle dann mit so einem Freeze-Frame dann besser zeigen konnte, wie Matt Damon da geklaut hat.
Diebstahl-Trick.
Ja, genau. Weil er wohl wirklich so schnell war, ja, mit Damon bei seinem Filmdiebstahl, dass man das tatsächlich auf einem normal gedrehten Film nicht sehen konnte.
Beim zweiten, wo er ja eigentlich dafür angeheuert war, genau für den Punkt, dass er nämlich den Code für den Tresor oder den Fahrstuhl oder was auch immer stiehlt, da hat es wohl nicht hingehauen optisch, aber da wäre es auch sinnvoll gewesen, weil da ist mir beim ersten Mal gucken auch erst aufgefallen, als er auf dieses Kärtchen guckt, als er da nach der Szene schon weiterläuft, dass er da was geklaut haben muss.
Ja, ja.
Das war genau. Mir dann auch erst beim dritten Mal so richtig aufgefallen, ja.
Und hast du das mit den Extras, mit den Statisten beim Boxkampf, hast du das, willst du da noch kurz was erzählen?
Dass sie zwar 2000 Statisten hatten, aber irgendwie beim Boxkampf 10, 12, 20.000 da irgendwie reingepasst hätten. Und dann mussten die armen Leute immer umziehen, dann hatten sie irgendwelche Pappleute noch hingesetzt auf die Reihen und ja, die anderen mussten dann immer von Block 1 nach Block 3 und von Block 4 nach Block 10 und irgendwie dann da jubeln, damit sie irgendwie so ein ringsum volles Boxkampfstadion irgendwie hingekriegt haben.
Das stelle ich mir schon
ganz
schön
vor. Also 2000 Leute extra, ja, also das ist jetzt schon nicht wenig, ne?
Ja, also ich fand insgesamt einen wirklich richtig guten Kommentar. Also den fand ich noch deutlich besser als den anderen. Unterhaltsam und informativ vor allem aber auch. Die hatten dann von sich aus noch auf ein Plothole aufmerksam gemacht in dem Film. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen während des Filmgucken selbst.
Sie meinten nur durch den Kommentar, dass sie es selber gesagt haben.
Genau, ja. Wobei sie, glaube ich, meinten, dass das also auch die Zuschauer teilweise irgendwer dann auch angemerkt
hätte.
Das wird
auch vielen aufgefallen sein.
Ja, aber mir ist tatsächlich nicht aufgefallen. Das Einzige, weiß ich nicht, aber zumindest das offensichtlichste Plothole, wo sie ja auch meinten, okay, ja, das stimmt, ist, ja, aber wie hat man eigentlich dieses Fake-Geld, also dieses Papier, wir hatten das eigentlich dann nach unten geschafft, damit man das dann wieder raustragen konnte sozusagen, dass es beziehungsweise dort verbrennen konnte dann auch zum Teil oder gesprengt werden konnte in dem Tresor. Das wird gar nicht erklärt, weil das sind solche Mengen auch an Papier.
Die haben da irgendwelche Flyer in die Taschen, die dann beim ersten Mal in diesen Transporter gepackt wurden, 3 dicke Taschen voll Flyer irgendwie, müssen ja irgendwie erst in diesen Tresor gekommen sein.
Genau.
Und die sind ja ohne Taschen runter und ohne alles.
Genau. Und im Tresor wurde ja das auch gesprengt, sozusagen noch. Da ist dann ja auch noch viel rumgeflattert.
Ja.
Auch da fehlt letztendlich, also muss man da irgendwie hinbekommen haben. Tatsächlich ist mir das erstmal so jetzt nicht bewusst gewesen oder nicht bewusst geworden. Aber finde ich auch mal nett, dass man auch das dann mal erwähnt und mal drüber spricht. Ist auch eine nette Idee, das mal in so einem Kommentar dann auch tatsächlich mal anzusprechen. Ja. Janina, was meinst du?
Es lohnt sich, ja.
Absolut, oder?
Also als Film und die Kommentare, wenn man sich interessiert, lohnen sich beide. Ist ganz nett.
Finde ich auch. Also ich finde sowieso, Steven Soderbergh ich weiß nicht, ob er wirklich alle Filme kommentiert hat, aber er scheint tatsächlich ja doch ein Regisseur zu sein, der gerne über seine Filme redet, und das lohnt sich, finde ich, bei ihm auch tatsächlich. Also er hat auch spannende Sachen zu erzählen.
Mhm.
Bei Solaris war es jetzt so, ich weiß, bei Traffic hat er auch einen Kommentar gemacht. Ich glaube, das hat er hier in dem Kommentar erwähnt auch. Das macht er wirklich gut. Also da kann man in Anführungszeichen was lernen. Also wir sind ja beide keine Filmexperten. Wir machen das ja nur hobbymäßig. Und insofern können wir da zumindest auf jeden Fall immer noch einiges Neues lernen. Und
man lernt dazu, dass Soderbergh in den Nachtclub investiert hat.
Ja, stimmt. Richtig. Genau. In den Nachtclub, in dem
sie die Pokerszene gedreht haben. Ja.
Und zwar irgendwie auf dem Hollywood Boulevard Nummer 1723 oder irgendwie sowas.
Ja.
Das finde ich genau gemerkt, aber sowas in der Art. Genau.
Ja.
Also ich finde das insgesamt ein tolles Paket als Film, kann ich echt empfehlen. Wir machen ja keine also wir werden ja hier für nichts bezahlt, versuchen ja nur zu empfehlen und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Bonussachen sind,
ja.
Aber der Film an sich sowieso und natürlich, und dann wirklich die Kommentare, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich meine, wir haben letztendlich jetzt 6 Stunden geguckt, Minimum, wenn wir nicht auch ein bisschen zurückgespult und nochmal was angeguckt haben. Was das angeht, auf jeden Fall eine lohnende Investition, finde ich, in den Film. Und, ach so, das habe ich nicht gesagt, das ist letztendlich, der Film ist Bestandteil einer Trilogie-Box, die man auch aktuell kaufen kann und zwar auch für verhältnismäßig wenig Geld. Also das ist tatsächlich, wenn man das denn die 3 Filme auch noch zusammenkauft, auch noch eine richtig günstige Variante. Also das ist super. Ich glaube, das waren es irgendwie 12 € oder sowas für die 3 Filme. Irgendwie sowas in dem Dreh. Also echt gut.
Lohnt sich. Da hat man was von.
Und ich, genau. Ja, und ich glaube auch die anderen beiden Filme, auch die anderen beiden Teile sind, denke ich, kommentiert. Vielleicht reden wir da auch irgendwo nochmal drüber, müssen wir mal schauen.
Schauen wir mal.
Genau. Ja, okay, ich glaube, dann haben wir es. Janina, hast du noch was zu sagen? Nee. Hast du noch was zu sagen?
Nein, nie mehr.
Ich würde sagen, wir verweisen dann wie immer dann natürlich auch darauf, dass ihr gerne was hinterlassen könnt auf unseren Webseiten, Kommentare hinterlassen könnt. Schreibt uns, wenn ihr Lust habt, natürlich nur Nettes. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl und schön dass wir drüber geredet haben.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.